Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Vers 8. Es ging um das Gleichnis vom ungerechten Richter. Vers 1 heißt, er sagte, Jesus, ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Da müssen wir ja aufpassen, wenn wir sagen, wenn Jesus das erzählt, damit sie alle Zeit beten. Und wir dürfen nie aufhören zu sagen, was das bedeutet, beten. Beten heißt, den Willen Gottes zu erfragen, zu erkennen, dann anschließend meinen Willen, seinem Willen gleich zu machen und dann diesen Willen umzusetzen. Das ist das Gebet. Also betet fast gar keiner. Jeder betet im Glauben, Gott, ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das. Und ich weiß und ich glaube, das wirst du mir geben. Amen. Ich danke jetzt schon im Voraus, dass du mir geben wirst. Er sagt, bist du blöd oder bist du verrückt geworden? Ich habe doch gar nichts gesagt. Ist doch wurscht, ich habe es gesagt, aber ich glaube es dir, du wirst mir geben. So viel zum Gebet. Und dann springen wir zu Vers 8. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Das ist die Verse dazwischen über den ungerechten Richter. Doch wenn der Menschensohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Das Gleichnis ist für die Endzeit, wenn Jesus Christus wiederkommt und die Menschen Not geraten, weil immer weniger Menschen an Gott glauben. Dann könnte man sagen, oh, das ist herausfordernd für uns, das ist fast eine Drohbotschaft. Ja, wenn wir natürlich nicht zu denen gehören, die noch Glauben haben. Wenn wir dazu gehören, ist eine frohe Botschaft. Warum? Der wird kommen und uns entrücken. Der wird uns zu sich nehmen. Und darum geht es eigentlich heute, unsere Botschaft, um eine Standortanalyse oder Standortbestimmung. Wessen Standort? Unser Standort. Gehören wir dazu oder gehören wir nicht dazu? Das wollen wir wissen. Wir meinen alle, dass wir es wissen. Aber da gehen wir das noch mal ein bisschen tiefer rein, um mal sicher zu gehen, ob es wirklich so ist. Das Thema heißt, bist du ein Christ? Ich habe die Botschaft heute so aufgegliedert, zuerst die Anleitung, dann Christen per Geburt, Klammer auf, die Ahnungslosen, Klammer zu. Nicht, weil sie gar keine Ahnung haben von Wirtschaft und Politik und Geschäft und Frauen und Geld und so weiter, sondern von der Wahrheit gemäß der Schrift, von Gottes Wort, haben sie keine Ahnung. Und sonst haben sie vielleicht sehr, sehr viel Ahnung, vielleicht mehr als wir alle zusammen, von anderen Dingen. Ich will hier nur klarstellen, ich meine nicht, dass jeder, der Gottes Wort nicht kennt, kein Geschäft führen kann. Oder Familie führen kann. Dann die zweite Gruppe, Christen gewordene Menschen durch Verkündigung von Halbwahrheiten. Das sind die Betrogenen. Nicht im Geschäft, aber in ihrem Leben, geistlichen Leben. Und die neu geborenen Christen. Jetzt könnte man gleich zu Punkt 4 eigentlich springen, weil wir hier alle neugeborene Christen sind. Deshalb würde ich auch die ersten drei Punkte relativ schnell durchgehen. Uns interessiert eigentlich der vierte Punkt am allermeisten. Ich habe gestern eine kurze Studie gelesen, eine von Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life, die besagt, dass sich circa 2,24 Milliarden Menschen, also 23% der Weltbevölkerung, als Christen bezeichnen. Irgendwie kommt mir das sehr suspekt vor, wenn ich jetzt Jesus höre, seine Worte nochmal höre. Oder wenn seine Jünger ihn fragen, wie wird es aussehen, wenn du wiederkommst. Dann sagt er, so wie die Zeit von Noah oder Sodom und Gomorra, fast gar kein Glaube mehr da. Nur ein paar habe ich gerettet und dann habe ich meinen Zorn ausgegossen. 2,24 Milliarden. Die Studie ist aber ein paar Jahre alt. Gell? Also wir haben, das basiert auf einer Anzahl der Weltbevölkerung von 6,9 Milliarden. Wir sind schon über 7 Milliarden. Also wir sind als Menschen sehr fleißig bei der Vermehrung. Das ist auch kein Wunder. Und wir sind wahrscheinlich bei 2,25, 2,3 Milliarden Menschen, die sich Christen nennen. Wenn wir diesen Christen aus diesen 2,24 Milliarden, gleich wo, natürlich, wir können alle 2,24 Milliarden nicht fragen, und die Studie hat auch eine Gruppe von Menschen in den verschiedenen Ländern dieser Erde gefragt, bist du ein Christ oder bist du kein Christ? Und jeder hat seine Meinung gesagt. Und so, wenn wir aus unserem Umfeld oder in einem anderen Land, wenn wir da sind und auch fragen, diese Frage stellen, bist du ein Christ? Bist du ein Jünger Jesu? Bist du für Gott erkauft? Diese drei Fragen, wenn wir sie stellen, dann werden wir drei Sorten von Christen erkennen. Und da kommen wir zu unseren drei Sorten von Christen. Die Christen per Geburt, wie lauten bei diesen Menschen die Antworten auf diese drei Fragen? Die Frage habe ich, also diese drei Fragen habe ich auch sehr oft Menschen in Oberbayern gestellt, aber auch woanders. Kommt ein Kunde zu mir, kommt ein Freund zu mir oder jemanden, den ich jetzt zum ersten Mal kennengelernt habe, da frage ich ihn, bist du eigentlich ein Christ? Klar. Eigentlich eine fast freche Frage, ne? Obwohl man eigentlich immer dazu auch in den westlichen Bundesländern dazu neigt, zu sagen, nein, eigentlich nicht. Da waren wir am Freitag jetzt auf dem Farnpoint, direkt am Kreuz, auf dem Gipfel. Und da hat Reinhold gesagt, wir wollen beten. Und da stand ein Herr da am Kreuz und da hat Reinhold ihm gesagt, wir wollen beten, magst du mitbeten? Na, danke. Dann hat er gesagt, der Reinhold zu ihm, bist du ein Christ? Na! Glaubst du an Gott? Na! Und dann habe ich gesagt, ein paar Minuten später sind wir dann runtergegangen und gesagt, sei froh, dass du den Stein genommen und dich auf den Schädel gehauen. Okay? Also ein bekennender Nicht-Christ. Also das geht immer mehr. Natürlich in diese Richtung auch, dass die Leute dazustehen. Das finde ich auch in Ordnung. Das ist ja wahrhaftig zumindest. Der ist nicht ein Ahnungsloser, der weiß. Er ist kein Christ. In den neuen Bundesländern ist die Mehrheit der Bevölkerung, sagen zumindest, wir sind keine Christen. Also die haben mehr Ahnung in der Hinsicht als die Westdeutschen. Weil wenn wir den gleichen nochmal fragen, also zuerst sagt er, ja klar bin ich Christ. Bei der zweiten Frage, bist du ein Jünger Jesu? Hä? Und wenn du dich traust, weiter zu fragen, bist du für Gott erkauft? Wie bitte? Was ist denn das denn? Und dann komme ich ins Gespräch und dann erkläre ich es ihm, was Christ heißt nach der Bibel. Aha, ja, da bin ich halt eben kein Christ. Ja, das hast du davon. Ja, da war vorher auch kein Christ. Jetzt weiß er mir, dass er kein Christ ist. Ich habe ihn nicht von seinem Christentum abgebracht. Nur ich habe gesagt, hey, du bist kein Elefant. Ach so. Der läuft durch die Gegend und meint, er ist ein Elefant. Nein, du bist ein Mensch. Ach so. Ja, meine Eltern haben gesagt, ich wäre ein Elefant. Und das ist ein intelligenter Banker, intelligenter Anwalt, intelligenter Arzt. Und du meinst eigentlich, der müsste ein bisschen was in seiner Birne haben. Aber in der Hinsicht ahnungslos. So eine Zwischeneinlage wollte ich mir eigentlich sparen, aber nachdem der Günther so schön lacht, habe ich vorhin gedacht, er hat gesagt, lasst uns zur Ruhe kommen, bevor wir mit dem Lobpreis kommen. Und da dachte ich, an Jesus Christus in dem Johannesevangelium. Wir haben gestern die Bibellesung von Clara, eine schöne Lesung, hat auch zwei Fragen gestellt. Da hat auch Michael freundlicherweise was dazu gesagt. Aber was hat Jesus gemacht bei der Tempelreinigung? Der war zornig, keine Ruhe hat. Da hatte er keine Ruhe. Der war unruhig. Und da müssen wir immer unterscheiden. Wenn wir hier unruhig sind, wenn das so ist wie bei Jesus, der Eifer um dein Haus wird mich fressen, dann ist es eine heilige Unruhe, ein heiliger Zorn. Ansonsten müssen wir merken, muss ich wirklich zu Jesus kommen, damit ich zur Ruhe komme. Weil das kein heiliger Zorn ist. Ich bin aufgeregt wegen Kollegen, wegen Nachbarn, wegen irgendjemand anderen. Das ist nicht der Wille Gottes. Jetzt gehen wir wieder weiter zu der zweiten Gruppe. Ah ja, wir sind noch bei der ersten, bei den Ahnungslosen. Ich dachte, wir haben sie verabschiedet. In der Apostelgeschichte lesen wir die Definition, wer ein Christ ist. Apostelgeschichte 11,26 heißt es, hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Ah ja, das ist auch ganz gut für uns, wenn wir ab und zu uns daran erinnern, was heißt ein Christ, ein Jünger des Herrn. Ein Jünger Jesu zu sein, erfordert eine persönliche Entscheidung. Also ich will das nicht sehr weit jetzt ausholen, aber das wissen wir. Das geht dir an sagen, ja, ich bin aus Versehen ein Jünger Jesu. Nein, da muss man sich vorher entscheiden. Die Menschen, die diese persönliche Entscheidung nicht getroffen haben, sind gemäß der Schrift keine Christen. Wie sie auch keine Elefanten sind. Wenn du diese Menschen fragst, wieso nennst du dich denn Christ? Er sagt ja, meine Eltern sind Christen und ich auch. Außerdem bin ich gleich nach meiner Geburt getauft worden. Einfach gesagt, ich bin durch die Geburt ein Christ. Wie heißt, so heißt du Gregor? Ja, mein Vater heißt Gregor. Was soll ich da machen? Ich habe mir das nicht ausgesucht. Per Geburt. Dahlhofer. Sortier ist auch schon der Name. Jetzt kommen wir zu der zweiten Gruppe. Christen gewordene Menschen durch Verkündigung von Halbwahrheiten. Die Betrogenen. Ich habe ein ausführliches Gespräch diese Woche gehabt mit jemandem, der mir erzählt hat, in den letzten 3 Wochen sind 3000 Moslems zu Jesus geführt worden. Das kam mir sehr bekannt vor. Vor etwa einem halben Jahr habe ich auch im Fernseher gesehen, wie in Berlin ein Pfarrer x100 Moslems, ob sie auch Namensmoslems sind oder gläubige Moslems oder entschiedene, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall so allgemein, wie wir sagen, 2,24 Milliarden oder 23 Weltbevölkerung. Die gleiche Studie sagt, da sind, glaube ich, 15 oder 16% der Weltbevölkerung sind Moslems. Das ist auch ähnlich von der Haltung her. Und die sind alle getauft worden, sind jetzt Christen. Und der Reporter, so nebenbei, hat den einen oder anderen interviewt. Du sagst, ja, jetzt haben wir sicherlich auch unser Asylstatus garantiert, weil im Islam, nach dem Koran, nach der reinen Lehre, heißt es, wenn ich heute vom Glauben abfalle, gehöre ich eigentlich getötet und somit ist mein Leben bedroht und dann muss ich hier Asyl bekommen. Gut. Aber er ist getauft und deshalb ist er Christ jetzt. Gut. Wir lassen es so stehen. Und deshalb habe ich heute, diese Woche, bei diesem Gespräch gefragt, und wie ist das, ist Ihnen vermittelt worden, was das heißt, Christ zu sein? Man ist Christ, wenn man die Entscheidung getroffen hat, in den neuen Bund einzutreten mit Gott. Leben für Leben. Nein, nein, nein. Das ist unweise. Das darf man nicht sagen. Ich sage, ja, wie? Das sagt Jesus. Wenn einer mein Jünger sein will, dann muss er sein Leben mir geben. Ich habe mein Leben gegeben. Wir haben vorhin gesungen, das Opfer ist vollbracht. Ich habe mein Leben gegeben. Wenn du willst, du musst nicht, aber wenn du willst, musst du dein Leben mir auch geben. Nein, das ist unweise. Aber so steht doch, Das hast du falsch verstanden, hat er gesagt. Sag, ich habe doch gar nichts verstanden, ich habe nur die Worte Jesu wiedergegeben. Nein, nein, das ist unweise. Ich sage, ja gut, mag sein, dann ist Jesus nicht bei Sinnen gewesen, als er das erzählt hat. Und nicht nur einmal, wahrscheinlich alles nicht bei Sinnen. Er und Paulus und Petrus, dann schmeißt man die ganze Bibel weg. Und das ist in der Tat so. Jeder schreibt seine Bibel, wie er will. Die Hauptsache, ich habe 3000 Leute zu Jesus geführt. Ob sie Moslems sind oder Christen, die sich Christen nennen und gar keine sind, wie wir hier auch sehen, bei den Betrogenen, weil aufgrund von Halbwahrheiten. Ja, wie hast du dann die rettende Botschaft gesagt? Ich habe ihnen gesagt, dass wenn sie zu Jesus kommen, sie brauchen keine Gesetze mehr zu befolgen. Jesus liebt sie alle und er ist für sie gestorben. Und er wird ihre Sünden vergeben. Und wenn sie nur Ja sagen zu diesem Geschenk, werden sie das ewige Leben haben und sie werden hier einen Segen haben über alle Maße. Und jetzt liegt es bei dir zu sagen, jawohl, das akzeptiere ich oder nein, will ich nicht. Wenn du Nein sagst, bist du einfach selber schuld. Einfach, ja, blöd ist ja wirklich nett ausgedrückt. Da muss jeder Ja sagen. Ja, wenn auf dem Flohmarkt für ein Zehntel oder ein Hundertstel verkauft wird, kommen Tausende. Das ist ja verschenkt. Ein Geschenk aus Gnade heißt das. Wie kann einer Nein sagen? Ja, aber das ist die Halbwahrheit. Ja, du bekommst alles, aber vorher musst du mir dein Leben geben. Na, da sagen sie alle wieder, nein, mein Leben gehört mir. Wenn ich natürlich sage, wie Reinhold immer schön sagt, die Wohnung kostet nichts, dann will es jeder haben. Wenn die Wohnung aber Geld kostet, dann gibt es wenige, die es zahlen wollen. Warum? Einer hat das Geld nicht, der andere hat was anderes vor, der andere will Urlaub machen und. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn ich die Leute belüge, das ist klar, ich gebe dir die Wohnung. Aber ich muss sagen, auch was es kostet. Diese nennen sich, also diese Betrogenen, natürlich auch gemäß der Schrift. Vielleicht sind sie im Geschäft noch nie betrogen worden oder von ihrer Frau oder von ihrem Mann, aber definitiv in ihrem Geist, in ihrem geistlichen Leben. Es geht um ihre Existenz hier und in die Ewigkeit. Diese Menschen nennen sich deshalb Christen, weil sie in einem christlichen Elternhaus, weil sie nicht in einem christlichen Elternhaus geboren sind, hier fehlt nicht, einfügen, sondern weil sie sich persönlich dafür entschieden haben, Christ zu sein. Also sie haben eine persönliche Entscheidung getroffen. Also das ist ein Unterschied. Die anderen, die haben überhaupt gar keine Entscheidung getroffen. Ja, mei, ich bin in einer christlichen Familie geboren, ich bin einfach ein Christ. So. Die haben eine persönliche Entscheidung getroffen. Und die finden wir nicht in einer bestimmten Kirche, die finden wir in allen Kirchen. Und hoffentlich nicht unter uns, vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber das finden wir überall auf der Welt. Und diese Betrogenen, wie ich sagte, nur anhand der Schrift. Nicht, weil wir das sagen oder jemand anderes sagt, das sagt die Schrift. Ihnen wurde verkündigt, dass Christus für unsere Sünden starb. Das ist ein Teil der Wahrheit. 1. Korinther 15, 3 lesen wir ganz eindeutig. Und dass die Errettung durch Gnade erlangt wird. Wissen wir auch sehr eindeutig, unter anderem, das wird auch mehrfach zitiert, Epheser 2, Verse 8 und 9. Jesus Christus ist für dich gestorben, damit du das ewige Leben bekommst. Und das als Geschenk. Auch hier in deinem irdischen Leben wirst du den Heiligen Geist empfangen und deine Potenziale werden explodieren. Den Satz hören wir auch sehr oft in verschiedenen Kreisen. Insbesondere in charismatischen Kreisen, was der Begriff charismatisch auch heißen mag. Aber die Potenziale werden explodieren. Du brauchst nur Ja zu diesem Geschenk zu sagen. Und für ein Geschenk muss man bekanntlich nichts zahlen. Sonst ist das doch kein Geschenk. Ich war in einer Gemeinde vor 20, 25 Jahren, da hat einer der Gemeinde ein Haus geschenkt, eine Kirche, Kirchenbau. Und nachdem ich mich ein bisschen mit Bau auskenne, das war eine große Gemeinde in München, bin ich hingegangen und habe gesagt, ich wollte gratulieren für das Geschenk, das ist großartig, einige Millionen wert. Und dann habe ich festgestellt, dass die Gemeinde ein Darlehen bei ihm aufnehmen muss. Von x Millionen. Ich sage, wie? Haben wir doch vorhin auf der Kanzel gehört? Das ist doch ein Geschenk. Ja, ja, aber es muss finanziert werden. Das schenke ich der Gemeinde, aber sie müssen mir das in den nächsten 30 Jahren zurückzahlen, mit Darlehen. Aha. Das ist natürlich noch dreisterer Betrug. Und da habe ich versucht, natürlich die Gemeinde aufzuklären. Da war eine sehr große Gemeinde. Und da waren viele Anwälte, promovierte Anwälte dabei, auch in der Gemeindeleitung. Ich bin als böse betrachtet worden und misstrauisch. Und nach 3-4 Jahren kamen die Pastoren zu mir und haben gesagt, ja, fast weinend, hätten wir nur auf dich gehört. Ich sage, ja, mei, das braucht ihr nicht auf mich zu hören. Ihr braucht nur den Schlüssel oder das Schloss bei eurem Gehirn aufzudrehen und aufzumachen. Mehr braucht man nicht. Für ein Geschenk 3 Millionen zu zahlen. Ich sage, stell dir mal vor, ich schenke dir mein altes, verrostetes Auto für 500 Euro. Das muss ich eigentlich entsorgen, gell? Nimmt keiner, das ist kein TÜV, keine Reifen mehr drauf, gar nicht. Schenkst dir 500 Euro. Da sind hier 2 Kfz-Experten. Ich würde sagen, du bist ein echter Betrüger. So, also ein Geschenk wird jetzt erstmal hier mindestens gesagt, du brauchst nicht zu zahlen, das ist ein Geschenk. Diese Verkündigung ist die halbe Wahrheit natürlich. Und eine halbe Wahrheit ist die weit schlimmere Lüge. Warum? Bei dem Elefanten, da hat er gleich gemerkt, er ist kein Elefant, da hat er Einsehen gehabt und dann hat er gesagt, das stimmt, ich bin ein Mensch, es tut mir leid, danke, du hast mich aufgeklärt. Jetzt sagt er, ich bin ein Mensch, ich bin halt kein Christ. Hier, hey, Brief an die Epheser, Brief an die Korinther, Johannes Evangelium wird alles Gottes Wort zitiert. Das sind Wahrheiten. Was die Jüngerschaft Jesu ist, als Voraussetzung ein Christ zu sein, das haben wir gelesen. Und das ist auch nicht nur einmal. Wird bei dieser Art der Verkündigung nicht gesagt. Warum? Weil sich solche Verkündiger mehr für die Massen als für die Wahrheit interessieren, hat vorhin Reinhard gesagt. Klar, wenn ich heute was zu verschenken habe, ja, dann kann ich mich ja gar nicht mehr retten vor lauter Interessenten. Will ich was verkaufen? Es gibt Zeiten, wo vielleicht mehr Interessenten gibt, es gibt Zeiten, wo weniger gibt oder gar keine vielleicht. Warum? Es kostet was. Was nichts kostet, da kommen sie alle. Willst du viele haben, dann sagst du verschenken, kleine Anzeige. Dann kannst du Tag der offenen Tür bei dir daheim machen. Ne? Dann kannst du dich gar nicht mehr retten vor lauter Interessenten. Schlagen sich die Schädel gegenseitig ein, wer zuerst den Schrank abholt. In Lukas 9, 23, 24 lesen wir, er, also Jesus, sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Das kennen wir. Wir sind in der zweiten Gruppe. Wir gehen alle davon aus, wir gehören nicht dazu. Wir gehen schnell drüber hinweg, nur als kleine Auffrischung für uns. Matthäus 10, 34 bis 39 heißt es 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Dann sagte mir der eine in diesem Gespräch, ja, du kommst immer mit der Keule. Das ist Jesus, nicht ich. Ich habe das Wort Keule in dem Gespräch nie in den Mund genommen. Ich habe nur das Wort Gottes zitiert. Ja, es wird als Keule empfunden. Ja, weil wenn das Keule ist, dann heißt es Keule, aber ich habe es nicht Keule genannt. Wir springen gleich zu Vers 38. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Vorhin habe ich überlegt, gestern auch, ob ich dir eine wirklich ganz, ganz tolle Stelle, die ich auch jedem empfehlen würde, auch zur Auffrischung, in Lukas 14, ab Vers 25 nachzulesen, über den Hausbau. Aber das ist ein bisschen längerer Absatz, wo wir auch das sehr gut beschrieben sehen, über die Nachfolge und Jüngerschaft Jesu. Er sagt, überleg es dir vorher, nicht nachher. Vorher überleg es dir, ob du bereit bist, den Preis zu bezahlen. Sonst bist du wie ein eigentlich unkluger Mensch, der anfängt, ein Haus zu bauen und mittendrin sagt, na, da komme ich nie hin. Und dann ist alles für die Katz. Du kommst nicht an. Überleg es dir vorher. Na, ich sage es denen nicht, was der Preis ist. Später könnte man überlegen und mal sagen, jetzt haben wir die Leute erstmal. Und dann zeige ich den Menschen, wie viele Leute ich zu Jesus geführt habe. Denn diesen Menschen wurde zwar von der Errettung und dem ewigen Leben erzählt. Das ist die eine Wahrheit, das stimmt, die halbe Wahrheit. Aber was das kostet, wurde ihnen verschwiegen. Leben für Leben. Das ist der neue Bund. Leben für Leben, da ist ein Bund entstanden. Wie beim Notar. Kaufst eine Wohnung, da ist ein Kaufpreis. Was passiert nachher? Kommt ein Notarsiegel drauf. Diese Menschen wurden betrogen, weil sie keinen Preis zahlen und deshalb auch nichts bekommen. Da kam einer zu ihnen und sagt, pass auf, du kriegst die Wohnung, kostet nichts. Die Wohnung ist fertig, zieht aber ein anderer ein. Wie? Der kommt zu seinem Kumpel. Ich habe dir die Provision, wie schön der Reinhold sagt, andauernd regelmäßig bezahlt. Ich sage, ja, ich dachte, mit der Provision allein wirst du die Wohnung kriegen. Wenn er auch Betrogener war, hat er wirklich das weiter so gegeben, hat nichts anderes gelernt. Oder war er ein Betrüger, hat es gewusst, hat kassiert und gesagt, ist ja wurscht. Ich bin eher verloren und ich will auch gar nicht hin in die Wohnung. Und er soll auch nicht hin. Ich nehme sein Geld jetzt ab und dann, wenn das soweit ist, dann leistet er mir mindestens Gesellschaft. Diese Menschen wiegen sich deshalb in Sicherheit und denken, dass sie jetzt Christen sind. Die haben eine persönliche Entscheidung getroffen. Gell? Wir reden von der zweiten Gruppe. Die haben eine persönliche Entscheidung getroffen. Nur mit den falschen Voraussetzungen. Und warten vergeblich auf das Versprochene, sowohl hier als auch in der Ewigkeit. Hier haben sie, diese Menschen haben hier ein elendes Leben. Ich habe viele, viele beobachtet. Die haben hier ein elendes Leben. Die haben eine persönliche Entscheidung für das ewige Leben getroffen. Weil sie Betrogene sind, haben ein elendes Leben, die haben keinen Frieden. Die haben keine Seelenruhe. Er hat erzählt, kommt zur Ruhe, kommt zur Ruhe. Einmal kann passieren, aber wenn das ganze Leben ohne Ruhe ist, ja, warum denn? Und dann geht's los. Das kann uns allen geschehen, die wir nicht betrogen sind. Aber wenn mein ganzes Leben nur daraus besteht und wenn ich frage, ja, hast du gewusst, was das kostet? Was kostet? Als du gesagt hast, ja, dass du dein Leben gibst, dass du nicht mehr lebst, sondern Jesus in dir. Wie meinst du das? Ja, du hast doch den Heiligen Geist empfangen. Ja, ja. Und wie? Ja, da haben wir eine Hand aufgelegt und habe ich den bekommen. Ich sage, hat er, wie viel Heiliger Geist hat er in der Tasche, die Hand aufgelegt hat? 17, 20, wie viel hat er? So oft kann er gar nicht Heiligen Geist in seiner Tasche haben. Der Heilige Geist kommt von oben, wenn der neue Bund zustande kommt. Da kann ich dir nicht hier, hau dich auf den Schädel und sage, jetzt hast du einen Heiligen Geist, ich schmeiß dich sogar um. Da kommt nichts da draus. Leben für Leben. Dann ist der Bund entstanden. Da kommt das Siegel, der Heilige Geist. Als Siegel wird in der Schrift beschrieben. Wir sind versiegelt. Oder als Anzahlung für die spätere Wohnung, wenn sie fertig ist, was wir gehört haben. Na, mir hat keiner was gesagt. Ja klar, musst du ein elendes Leben. Warum? Weil du dein altes Leben noch lebst. Und dein altes Leben ist elend. Und jetzt ist aber, nachdem er eine Entscheidung getroffen hat, hat noch elenderes Leben als vorher. Ja, warum? Ja, weil er gar nichts bekommt, was sie ihm versprochen haben. Vorher hat er gewusst, er hat mit Gott nichts am Hut. Und da lebt er wie alle Menschen. Und jetzt sagt er, ja, ich bin ein Kind Gottes, haben sie mir gesagt, ich habe einen Heiligen Geist. Und da sieht er nichts davon in seinem Leben. Da ist er noch frustrierter. Sagt uns auch die Schrift, da geht es ihnen viel schlimmer als den anderen. So, jetzt kommen wir zu der schönen Gruppe, zu den Neugeborenen. Wir haben nicht über die anderen geschimpft, nur bemitleidet, bedauert. Dürfen wir Mitleid haben? Ja. Wenn wir die Menschen lieben, dürfen wir auch mitleiden. Und traurig sein, dass sie nicht zu Gott finden, zu der Wahrheit finden. Das heißt, Himmel und Erde freuen sich, wenn ein einziger Sünder zu Gott findet. Da freuen wir uns auch, wenn einer zu Gott findet. Diese Menschen haben die Wahrheit verkündigt bekommen, die volle Wahrheit, mit Preisangaben, die Gnade des Glaubens empfangen und haben eine Entscheidung getroffen, täglich ihr Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Super. Das sind wenige natürlich. Die erste Gruppe, das ist eine Riesenmehrheit. Die zweite Gruppe ist auch nicht wesentlich kleiner. Die dritte Gruppe ist relativ eine kleine Gruppe. Jetzt schauen wir, was diese nette Gruppe macht. Jesus und die Apostel schreiben immer an die Neugeborenen und sagen auch den Neugeborenen, also in echt, die nicht Betrogenen, sondern die echt Neugeborenen. In der Form, wir wissen jetzt oder wisst ihr nicht oder ihr sollt es wissen, deshalb habe ich das so untereinander aufgelistet, dass diese Gruppe von neugeborenen Menschen, sie wissen jetzt, dass Jesus Christus für ihre Sünden gestorben ist, weil das auch Teil der Wahrheit ist, was wir vorhin gelesen haben, 1. Korinther 15, 3. Sie wissen auch, dass ihr alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass sie der Sünde nicht mehr dienen. In Römer 6, 6. Das wissen Sie auch jetzt. Warum? Sie haben das von vornherein gesagt bekommen. Sie haben gesagt, jawohl, ich bin bereit. Ich habe meinen alten Menschen mitgekreuzigt, damit mein Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wird. Sie wissen auch, dass Jesus deshalb für sie gestorben, damit sie nicht länger für sich leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Wissen Sie alles? Ja, wer weiß, von dem wird mehr verlangt. Das ist ja wunderbar, dass wir es wissen. Aber das ist ja kein Passierschein. Wir sagen, jetzt wissen wir es, wir sind schlauer als die anderen. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Sie wissen auch jetzt, dass Sie den Heiligen Geist empfangen haben. Das ist eine Gewissheit. Sie wissen das auch. Mit dem Gott Sie versiegelt hat. Das ist das Siegel Gottes, sein Siegel, uns aufgedrückt. Epheser 4, 30. Sie wissen auch, dass sie in den Leib Christi hineingetauft wurden und dadurch den Christus angezogen haben und Kinder Gottes geworden sind. Galater 3, 26, 27. Das sind alle auch wichtige Sachen für uns, dass wir wissen, was wir wissen sollen, was wir sind. Das ist alles, was wir sind. Sie wissen jetzt auch, dass ihr Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in ihnen ist und sie von Gott haben. Nicht von jemandem aus seiner Tasche gezaubert, von Gott. Den Heiligen Geist kann ich niemandem geben. 1. Korinther 6, 19, 20. Sie wissen auch jetzt, dass Sie mit dem Blut Jesu für Gott, den Vater, erkauft sind und nicht mehr sich selbst gehören. Das wissen wir auch. Wir gehören uns nicht mehr selbst. Offenbarung 5, 9. Sie wissen jetzt auch, dass Sie zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten sollen und alles, was Sie brauchen, Ihnen hinzugegeben wird. Matthäus 6, 33. Sie wissen jetzt auch, dass in Ihnen der Kampf zwischen dem Heiligen Geist und Ihrer eigenen Natur, also Ihrem Fleisch, bestehend aus Leib und Seele, beginnt. Aha. Jetzt erst? Ja. Ja, wieso? Ja, vorher hast du den Heiligen Geist nie gehabt. Wie soll der Kampf zwischen dem Heiligen Geist und dem Fleisch stattfinden, wenn der Heilige Geist gar nicht da ist? Ach so. Aha. Ja. Du warst ein Kind dieser Welt und du warst okay. Und jetzt bist du ein Himmelsmensch.
Dein Fleisch ist noch von dieser Welt. Dein Geist ist gerettet, aber deine Seele noch nicht, dein Leib schon dreimal nicht. Da geht der Kampf los. Das wissen sie. Also das wissen wir. Gott möchte, dass sie ihr Fleisch unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen. Das, mit einem S, Fleisch weigert sich und möchte die Herrschaft über ihren neu geschaffenen Geist übernehmen, um ihn ins Verderben zu stürzen. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, wissen wir, dass der Kampf, ist kein Zirkus, ein richtiger Kampf, beginnt. Und was will eigentlich unser Fleisch, Leib und Seele, dann über die Seele, über den Geist herrschen? Lebt wie früher. Du kennst aber nicht, warum? Ist der Heilige Geist, der dir was anderes sagt? Nein, stell doch dein Fleisch unter die Herrschaft Gottes. Da haben wir das Thema auch sehr schön ausführlich in unserem zweiten Grundkurs für großartiges Leben auch gehabt, das Thema. Sehr, sehr wichtig. Wir wissen auch, dass wir, oder sie, diese Gruppe weiß, dass wenn sie bei Gott sind, Ruhe für ihre Seele finden. Deshalb ist es nicht verkehrt, wenn wir das ein bisschen auffrischen. Was haben wir alles gewusst? Und was sie hier sind, das sind die Voraussetzungen. Ich bin gestorben, warum? Damit du ein neues Leben bekommst. Ja, und dann? Nicht mehr für dich, sondern für mich. Neues Leben. Gut, die sagt immer wieder, das müssen wir ganz klar wissen, das ist viel schöneres Leben. Ja, aber nicht für dich, für Gott. Weil wenn du sagst, schöneres Leben für mich, dann ist wieder eine Halbwahrheit. Schöneres Leben für Gott. Das neue Leben gehört Gott. Der Heilige Geist ist nicht von irgendjemandem gegeben worden, weil du mir was gegeben hast oder mir ein schönes Gesicht gemacht hast. Es ist von Gott gegeben worden. Wenn wir zu der Gruppe der Neugeborenen gehören, davon gehen wir alle aus, die durch das Wort Gottes den Glauben empfangen haben und bereit waren, den Preis zu zahlen, nämlich unseren alten Menschen mit Jesus zu kreuzigen und so den neuen Bund mit Gott einzugehen. Dann wollen wir mit der gleichen Treue, die Gott uns durch seine Liebe erwiesen hat, auch unsere Liebe und unsere Bündnistreue erweisen. Die Bündnistreue, das ist ein nicht unbekannter Begriff. Wir sehen das in der NATO ab und zu, wenn jemand von der Bündnistreue spricht. Wir wissen das von der Ehe, wenn man von der Bündnistreue spricht. Das ist immer, wenn man einen Bund eingeht, muss man bündnistreu sein. Sonst ist man untreu. Wenn man den Ehebund eingeht und irgendwo nach rechts oder links abdriftet, dann ist er untreu und betrügt seine Frau oder seinen Mann, also seinen Ehepartner. Das haben wir auch gesehen. Zu jedem Bündnis gehören Voraussetzungen. Als Gott die Menschen geschaffen haben, Adam und Eva, der ist mit ihnen einen Bund eingegangen, hat ihnen alles gegeben. Unter einer einzigen Voraussetzungen, Bedingungen. Von dem einen Baum nicht essen. Bund gebrochen. Von dem Baum gegessen. Wenn wir eben die Ehe, der Ehebund betrachten, dann muss man natürlich den Menschen sagen, pass auf, wenn du in diesen Ehebund hineingehst, da gibt es Voraussetzungen. Du musst treu sein. Wenn ich natürlich einem erzähle, na, du kriegst diese Frau, und du musst nichts liefern. Du kannst auch 17 andere nebenbei haben, das ist wurscht. Dann ist er betrogen. Du sagst, ja, mei, dann heirate ich sie. Jetzt haben wir auch einen kurzen Ausschnitt von einer Reportage gehört, von einem aus Libanon, der hat immer Gewissensbisse, weil er zu den Prostituierten geht. Und da hat ihm sein Geistlicher gesagt, ja, es gibt auch Heirat auf Zeit. Und jetzt hat er keine Gewissensbisse mehr, der macht, schließt mit der gleichen Prostituierten einen Heiratsvertrag auf Zeit für eine Stunde und dann ist er wieder in Ordnung. Also hat ein gutes Leben. So, aber gemäß unserer Schrift mindestens, gemäß der Bibel geht es nicht. Wir haben Rahmenbedingungen zu diesem Bündnis und da müssen wir treu sein. Erweisen wir Gott bewusst die Bündnistreue, also Leben für Leben nicht und bleiben bewusst dabei, dann sind wir deswegen keine Ahnungslosen und keine Betrogenen, sondern viel schlimmer, dann sind wir Betrüger. Du bist ein Neugeborener. Nachdem ich das gestern geschrieben habe, gestern Abend habe ich überlegt, ich werde mit Reinhold reden, spätestens heute früh und sagen, das Wort würde ich streichen, ich finde es hart. Da sind wir Betrüger. Wenn wir dem Bündnis mit Gott, dem neuen Bund, untreu werden. Und dann, Reinhold hat ein bisschen in Form auch gebracht und dann hat er mir geschrieben, das eine oder andere habe ich irgendwie retuschiert. Und dann habe ich geschaut, habe ich gehofft, dass er das Wort rausgenommen hat. Er sagt, zu hart. Und was macht der liebe Reinhold? Markiert das rot. Heute früh habe ich kontrolliert. Gerade, ich habe nichts kontrolliert, außer diese einzige Stelle. Gell? Ich wollte wissen, kann ich jetzt darauf hoffen, dass er gestrichen hat, dass es zu hart ist oder nicht? Oder sehe ich es rot? Ich sage, hey, gestern habe ich gar nicht rot markiert. Das ist rot jetzt. Und das ist eine Bestätigung, dass ich das doch so nennen darf. Eigentlich wie es ist. Ne? Wenn ich heute meine Frau betrüge, dann bin ich ein Betrüger. Wohl man nicht. Wenn jemand seinem Partner eben untreu ist, dann betrügt er seinen Partner. Wann bin ich Gott und seinem neuen Bund? Wir sind neugeboren, wir sind in dieses Bündnis eingegangen und wir wollen eigentlich bündnistreu sein. Wir wollen diese Bündnistreue wahren. Und da wollen wir wissen, anhand von ein paar Beispielen, wann bin ich eigentlich untreu? Wann bin ich dann auf einmal Betrüger? Und dann schaue ich, dass diese ein paar Zahlen schnell uns vorlese. Ich habe ein paar Beispiele genommen. Wenn ich nicht für Christus, sondern für mich lebe. Ich weiß, Jesus ist für mich gestorben, damit ich für Jesus dann lebe, nicht mehr für mich. Wenn ich aber das nicht tue, bin ich ein Betrüger. Ich habe Ja gesagt, mache ich es nicht. Wie Reinhold vorhin, vielen Dank, auch gesagt hat, nur dich brauche ich. Und hat er gesagt, bitte singe nicht das, wenn du das nicht meinst. Warum? Stell dir mal vor, du kommst zu deinem Vater und belügst ihn. Er weiß aber, was du denkst. Gell? Nur dich brauche ich nicht. Stimmt überhaupt nicht. Was ist denn das denn? Halt die Klappe. Halt die Klappe. Ich kann es nie hören. Lügner. Du brauchst mich überhaupt nicht. Du brauchst alles andere außer mir. Geschweige davon, nur dich brauche ich, Vater, nur dich. Bitte sing nicht. Das war ein guter Appell an uns. Also, wenn ich nicht für Christus, sondern für mich lebe, also wenn ich meine Zeit, mein Geld und meine Talente nach meinem Gutdünken und nach meinem Willen, nach dem Willen des Vaters gestalte, für den ich erkauft bin. Da müssen wir überlegen, für uns selber, wir haben alles, was uns anvertraut hat. In erster Linie, unser Leben, Zeit ist Leben. Ne? Habe ich auch von Reinhold schon mal gehört, vor 2 Jahren, wo er gesagt hat, Zeit ist Geld, sagen die meisten Menschen. Schmarrn, das ist viel zu billig beschrieben, das stimmt ja gar nicht. Zeit ist Leben. Was machen wir mit unserer Zeit? Wir gestalten unsere Zeit nach unserem Gutdünken. Ich brauche meinen Sport und ich brauche da meine Freizeit und ich brauche jenes und brauche das und jenes. Und was hat Gott gesagt? Wie darfst du das machen? Was hat Gott hier zu sagen? Das ist meine Freizeit. Betrüger. Betrüger. Nächsten. Ich bekenne zwar mit meinen Lippen, dass er mein Herr ist, aber mein Wille muss geschehen und nicht seiner. Man kann die Beispiele ein bisschen vertiefen, aber jeder kann für sich auch die Beispiele aus dem eigenen Leben auch vormalen, wie wir da manchmal uns verhalten. wenn ich zuerst nach irdischen Dingen und nicht nach dem Reich Gottes trachte. Wir wissen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere wird euch hinzugegeben werden. Na, mein Herz hängt an da und da und da. Du hast aber gesagt, nein, mein Herz hängt nur an dir. Und alles andere gibst du mir, was ich brauche. Und was ich nie brauche, gibst du mir nicht. Nein, ich trachte nach irdischen Dingen. Betrüger. Warum? Du hast versprochen. Ich habe gar nichts versprochen. Nein, du hast versprochen. Wir reden von den Leuten jetzt, die wirklich versprochen haben. Die haben die Wahrheit voll bekommen. Wir haben das alle gehört. Keiner kann von uns, ich rede von mir als Erster, behaupten, das Ganze, was wir jetzt hier heute gehört haben, noch nie gehört haben. Das kann keiner behaupten. Ich kann auch nicht behaupten. Das haben wir gehört. Und wenn ich das gesagt habe, versprochen habe und nicht tue, bin ich ein Betrüger. Wenn ich meine Seele und mein Leib nicht unter die Herrschaft des Heiligen Geistes bringe, sondern ihnen freien Lauf lasse und erwarte, dass Gott es für mich tut. Gott sagt nicht, ich tue es für dich. Deine Seele retten. Nein, ich habe deinen Geist gerettet. Deine Seele musst du retten. Ich bin der Beistand. Also ich bin in dir durch meinen Geist als Beistand. Ich werde dir immer die Wahrheit sagen. Und du musst jetzt deine Seele unter meine Herrschaft bringen. Na, mach du das. Ich mach's nicht. Klar. Das ist nicht mein Beistand, nicht mein Herr, nicht mein Gott, nicht mein Schöpfer, nicht mein Bediensteter, mein Fußabtreter. Wie? Gott sagt, dass er mir seinen Geist als Beistand gegeben hat und meine Seele unter seine Herrschaft zu bringen. Aber ich sage, nein, das mache ich nicht. Wenn du möchtest, dann mach du es selbst. Gott, du musst mir die Sehnsüchte meines Fleisches wegnehmen, wenn du möchtest, dass ich ihnen nicht mehr nachgebe. Ich bestimme schließlich über den Heiligen Geist und wann er was zu tun hat. Ich tue alles so, als ob Gott für mich erkauft ist und nicht umgekehrt. Ich sage, was Gott zu tun hat und nichts zu tun hat. Bin ich auch Betrüger. Ich habe gesagt, du bist mein Herr. Dein Wille. Wenn ich bete, ich will deinen Willen erkennen, meinen Willen deinem Willen gleichstellen und den umsetzen. Ich, warum habe ich dir meinen Geist gegeben? Somit stellen wir sein Wort in Frage. Ich tue alles so, als ob ich glaube und akzeptiere es nicht, dass mir Gott alles gibt. Vielen Dank, ja. Das ist auch ein wichtiger Satz. Ich glaube und akzeptiere es nicht, dass mir Gott alles gibt, was ich brauche. Und was er mir nicht gibt, brauche ich nicht. Das sagt Gott. Und wenn ich sage nein, das brauche ich. Du gibst mir nicht, aber ich brauche es. Dann stelle ich Gottes Wort in Frage. Ja, ich dachte, du glaubst Gott. Na, ich glaube Gott, dass er mir gibt, was ich gesagt habe. Aber was er sagt, sagt, glaube ich nicht. Wie schizophren müssen wir sein, um so zu denken? Geschweige davon, dass wir uns selbst betrügen. Also ich stelle Gottes Wort dadurch auch in Frage. Woran erkenne ich, das ist die letzte Folie. Woran erkenne ich, dass ich mich von Gott entfernt habe? Ich bin noch Gottes Kind. Ne? Da ist noch nichts passiert. Wir sind Gottes Kinder. Und wir tappen immer wieder in solche Fallen hinein. Und wir wollen aber so sensibilisiert sein, wenn wir mal uns von Gott entfernt haben. Deshalb haben wir auch das Abendmahl und haben immer wieder die Gelegenheit. Aber auch jeden Tag nehmen wir unser Kreuz auf uns und wollen wir Jesus nachfolgen. Aber woran erkenne ich, dass ich mich von Gott entfernt habe und Gott gegenüber untreu geworden bin? An der Seelenqual statt der Seelenruhe. Fand ich zu Beginn des Gottesdienstes so ein schönes Wort über die Seelen. Du bist meine Seelenruhe, haben wir auch gesungen. Du gibst mir meine Seele Ruhe. Wir lesen das wunderbar in Matthäus 11, 28, 29. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Was ist die Last, wenn wir sündigen? Andere Last haben wir nicht. Ich werde sie euch abnehmen. Mit meinem Blut, wenn du umkehrst, ist deine Sünde vergeben. Mein Blut ist für dich vergossen. Nehmt mein Joch. Was ist mein Joch? Euer Kreuz. gehorsam, mir nachfolgen, mir ähnlich leben, immer gleich werden. Und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Nur so dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.